Millennium Shorts.
Ja, schön, dass ihr bei den Millennium Shorts dabei seid, bei der zweiten Ausgabe. Ich habe mir mal eine Tasse Kaffee jetzt mal gemacht. Ich habe nämlich Urlaub und habe gedacht, ach, heute spreche ich mal über die Millennium-Gruppe mit euch. Deswegen, wenn ihr ab und zu mal etwas klappern hört oder im Hintergrund, das ist meine Kaffeetasse. Denn ich lasse mir es jetzt mal so richtig gut gehen und habe mir gedacht, ich setze mich jetzt gemütlich an meinen Schreibtisch, auf meinen gemütlichen Stuhl und spreche mit euch jetzt über die Millennium-Gruppe selbst und über die Personen, die hinter der Millennium-Gruppe stecken. Wir werden aber die Millennium-Gruppe aus der Sicht der ersten Staffel beleuchten. Das bedeutet, wir gehen jetzt gar nicht darauf groß ein, was in der zweiten und der dritten Staffel passiert, denn da passiert noch einiges mit der Millennium-Gruppe, sondern ganz einfach heute die erste Staffel, die Hauptcharaktere und dann sehen wir weiter, wie sich das Ganze dann im Podcast und in den nächsten drei Staffeln, zweieinhalb kann man jetzt sagen, sich entwickelt. Ja, die Millennium-Gruppe, das ist, wenn man den Blick auf diese Millennium-Gruppen mal wirft, eigentlich eine Gruppe aus ehemaligen Strafverfolgungsbeamten, meistens FBI-Beamte, aber auch Polizeibeamte oder aus anderen Strafverfolgungsbehörden, aber hauptsächlich FBI-Leute. Ja, und die Millennium-Gruppe ist eigentlich vergleichbar mit der Academy Group, die wir in der letzten Folge besprochen haben, denn es ist eine private, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstriche, Beraterfirma, die Polizeibehörden und Strafverfolgungsbehörden konsultiert bzw. mit denen zusammenarbeitet und Fälle löst. Aber das ist eigentlich nur so ein kleiner Bruchteil, was die machen. Die sind viel, viel spezialisierter und haben ihre Experten im Bereich Strafverfolgung, im Bereich Wissenschaft, Medizin, Recht, aber auch in der Technologie sind sie sehr gut vertreten. Und die Millennium-Gruppe aus der ersten Staffel setzt sich zusammen natürlich mit Frank Black, unserem Hauptdarsteller. Frank Black, ja, der ist eigentlich so ein Workaholic, so einer, der besessen ist und der war FBI-Ermittler gewesen und war dort auch ein sehr renommierter Profiler und ein sehr, sehr guter Kriminalermittler, der dann aber irgendwann so weit in die Gedankenwelt der ganzen Mörder eingetaucht ist, dass es ihm eigentlich zu viel wurde. Und dann kam noch erschwerend dazu, dass Frank immer mal wieder Polaroids geschickt bekommen hatte, also Polaroid-Fotos für die Jüngeren. Das ist so eine Kamera, wenn man da drauf drückt, dann kommt ein Bild raus, das sich innerhalb von wenigen Sekunden entwickelt. So eine Schnellbildkamera nenne ich es jetzt mal. Und von diesen Bildern bekommt Frank immer wieder einige zugeschickt, wo seine Familie darauf zu sehen ist, also Jordan und Catherine. Und das macht natürlich Frank auch Angst, denn er weiß, irgendjemand verfolgt ihn und bedroht indirekt seine Familie und natürlich auch ihn. Und um dem Ganzen zu entfliehen, möchte Frank natürlich so schnell wie möglich weg und quittiert seinen Dienst beim FBI und geht eigentlich in den Vorruhestand. Er zieht dann mit seiner Familie nach Seattle, Washington. Und ja, leider holt ihn seine Vergangenheit da auch wieder ein. Denn er bekommt auch da Polaroid-Fotos geschickt. Und zwar direkt aus Seattle. Das heißt also, der Täter befindet sich in Seattle, macht dort Fotos. Man sieht zum Beispiel Catherine und Jordan auf einem Foto im Hintergrund so ein Yellow Cab, also so ein Yellow Taxi. Und da steht auf der Seite drauf Seattle. Und dann weiß Frank, okay, hier ist schon wieder mein Verfolger und verfolgt mich jetzt auch noch hier in Seattle. Ich komme eigentlich nicht zur Ruhe, könnte man sagen. Ja, Frank, der hat eine sehr, sehr gute Gabe, die hat ja kurz eben angesprochen, er kann sich in die Gedankenwelt der Täter versetzen. Er kann durch die Augen sozusagen des Täters sehen. Ob diese Gabe ein Segen ist oder ein Fluch ist, das sei jetzt mal dahingestellt, aber es hilft ihm bei den Ermittlungen, es hilft ihm dabei, Fälle zu lösen. Natürlich könnte man auch davon ausgehen, da es ja eine Serie ist, die von Chris Carter geschaffen ist, dass er vielleicht übersinnliche Fähigkeiten hat. Auch das lassen wir mal im Raum stehen und werden das auch noch weiter in der Podcast- und Serienbesprechung besprechen. Was mir persönlich aufgefallen ist, fällt mir gerade so spontan ein, ist, dass Frank eigentlich nie eine Waffe dabei hat. Ich glaube, er sagt sogar in irgendeiner Folge mal, dass er Waffen eigentlich auch verabscheut. Wir haben jetzt gerade die Besprechung gehabt von The Thin White Line. Da sieht man Frank als, in Anführungsstriche, junger FBI-Ermittler. Und da hat er mal eine Waffe in der Hand. Aber so sehen wir ihn eigentlich ganz selten mit einer Waffe, da er sie eigentlich verabscheut. Frank ist mit seiner Familie nach Seattle gezogen, um sie zu schützen vor genau diesen Dingen, wie so ein Verfolger, so ein Stalker, natürlich auch vor den ganzen Mördern, Verrückten, die da auf den Straßen rumrennen. Und natürlich steuert ja auch alles auf das Jahr 2000 zu und es wird auch immer chaotischer. Das wird auch in der Serie nochmal sehr, sehr gut herausgearbeitet und Frank muss sich auch mit diesen Themen auseinandersetzen. Stellvertretend für die Millennium-Gruppe tritt dann ein anderer Charakter ja ins Bild, nämlich Peter Watts, gespielt von Terry O'Quinn, den die meisten ja aus Akte X kennen, aber auch aus Star Trek und natürlich aus Lost ist Terry O'Quinn sehr, sehr bekannt. Und seine Figur, Peter Watts, die verließ irgendwann die FBI Task Force für Gewaltverbrechen. Und zwar war der dort stellvertretender Direktor gewesen, hat diese Stellung aufgegeben. Das hat natürlich Gründe, warum er diese aufgegeben hat. Da werden wir dann in zukünftigen Besprechungen drauf zu kommen. Spätestens, denke ich mal, in der zweiten Staffel wird das dann langsam sich herauskristallisieren, warum Frank sich jetzt mit diesem Peter Watts auseinandersetzen muss, diesem eigentlich sehr gefährlichen Menschen. Mehr möchte ich jetzt im Moment gar nicht sagen, nicht zu viel spoilern. Ja, Peter, der heuert in der ersten Staffel ja Frank an, um sich an der Millennium-Gruppe zu beteiligen, um sich die Millennium-Gruppe sozusagen anzuschließen. Und Peter, der teilt auch oft viel Verständnis für Frank, wenn es darum geht, dass diese Welt immer chaotischer und verrückter wird, dass immer mehr passiert, was schreckliche Straftaten angeht, dass alles aus den Fugen eigentlich gerät. Peter ist eigentlich ein hochrangiges Mitglied der Millennium-Gruppe. Ja, er ist sozusagen der Schirmherr und er ist natürlich, in Anführungsstrichen, ich mache jetzt mal Gänsefüßchen in die Luft, natürlich Franks Kumpel, Franks Mentor, Franks Unterstützer, Buddy, was er eigentlich gar nicht ist. Ja. Er hilft Frank in zahlreichen Fällen und unterstützt ihn natürlich so gut wie er kann, denn wir haben ja alle schon festgestellt, dass Peter ein hochintelligenter Koordinator dieser Millennium-Gruppe eigentlich ist, der ja die Fäden überall zieht, der natürlich auch ein Ansprechpartner für Frank ist, wenn es um die Gruppe geht, sein einzigster Ansprechpartner eigentlich, weil meistens ruft Peter bei Frank an, wenn es um einen Fall geht und aktiviert Frank sozusagen für den Fall. Und man muss davon ausgehen, dass Peter einen hohen Intelligenzquotienten hat, denn der kann ja eigentlich alles. Der kann verschiedene Sprachen. Der hat eigentlich auf alles eine Antwort. Egal, ob das politische Themen sind, ob es um irgendwelche mystischen oder mathematischen Rätsel geht, ob es um Forensik geht. Er ist eigentlich ein absolutes Orakel, dieser Mann. Und das zeichnet den Peter Watts aus. Natürlich gibt es weitere Charaktere und weitere Mitglieder der Millennium-Gruppe, die ich jetzt mal kurz ansprechen möchte. Da haben wir Mike Atkins. Ja, Mike Atkins, gespielt von Robert Gemmell. Ja, das ist ein kanadischer Schauspieler, der in zwei Folgen bei Millennium mitgespielt hat. Einmal in der Gehenna-Folge und spielt in einer Folge, wie es jetzt noch für mich in der Zukunft liegt, nämlich in der Folge Tote Freunde mit. Mike Atkins war verantwortlich für Franks erste Einführung eigentlich in die Millennium-Gruppe. Und zwar erinnern wir uns zurück an die Folge Gehenna, als er in San Francisco diese Weltuntergangssekte oder diesen Weltuntergangskult untersuchte. Da wurde Mike Atkins ja schwer verletzt, als er in diesen Krematoriumsofen, in diesen großen überdimensionalen Mikrowellenherd reingestoßen wurde. Und dort hat er sich ja auch schwerste Verletzungen zugezogen. Von Mike Atkins gehen wir mal zu Cheryl Andrews über. Cheryl Andrews, gespielt von CCH Pounder, die wir ja auch schon in der Folgenbesprechung angesprochen haben, unter anderem in der Folge der Richter, aber auch bei Weeds oder Force Majeure. Sie ist die Pathologin der Millennium-Gruppe. Also sie assistiert eigentlich auch in gewissen Fällen Frank. Und über sie ist im Moment noch nicht so viel zu sagen. Das hat aber auch den Hintergrund, dass sie in der zweiten Staffel eine einzige Folge hat, die wirklich tragend ist für diese Figur und die dann auch nochmal in der dritten Staffel auch nochmal einer Folge ihren Höhepunkt sozusagen hat. Mehr möchte ich im Moment nicht verraten für die, die die Serie noch nicht gesehen haben. Dann haben wir noch einen Charakter, der noch nicht so groß aufgefallen ist und der auch nicht mehr in Erscheinung treten wird. Er war in der Folge Gehenna, Dead Letters und dem Richter dabei. Und zwar Jim Precious, gespielt von Chris Ellis. In der nächsten Folge, würde ich sagen, sprechen wir dann auch mal über Franks Familie. Wir sprechen natürlich auch über die Cops, die natürlich Frank in einigen Fällen begleiten werden. Und ich hoffe, dass ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet, wenn es heißt Millennium Shorts. Bis dahin, alles gut, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao. Disclaimer. Dieser Podcast ist ein reines Hobbyprojekt und steht in keiner Verbindung zu 20th Century Fox und 10 Dirty Productions. Alle Rechte sind den Ausführenden, den Personen und den angeschlossenen Firmen vorbehalten. Wie ihr Lennox und Christian erreichen könnt, schaut einfach in die Shownotes. Lasst uns auf eurem Lieblingspodcatcher eine Bewertung da und folgt uns in den sozialen Medien.